Ah ja. Also ich habe 2 Jahre Medizin gemacht in Samede. Und dort ist ein Kinderarzt gekommen und hat eine Weiterbildung gemacht zum Thema ADHS. Das heisst, damals hat man noch gesagt POS. Also frühkindliches psychoorganisches Syndrom. Und als ich da zugelassen habe, habe ich gedacht, das ist ja wie bei der Schizophrenie. Also was für Symptome oder Eigenschaften gesagt worden sind von diesen Kindern, haben mich sehr erinnert an Schizophrenie, wo ich schon ein Jahr Erfahrung hatte. Und eins war die hohe Sensitivität, also das ist, was mir am meisten rausgestochen ist. Ich habe dann im Laufe meiner Karriere, ich war 5 Jahre in Amerika, von 75 bis 80, habe ich das so im Hinterkopf gehabt. Im 80 bin ich zurückgekommen in Aargau. Und dort habe ich dann das wieder aufgenommen. Schizophrenie und ADHS haben irgendetwas miteinander verwandt. Wenn ich die Medizin und Psychiatrie natürlich auch verfolge, auch die Medizin hat Hypes, also Modeerscheinungen. Und eine davon ist im Augenblick, wo man die genetische, also das Gen hat können entschlüsseln, den Gensatz entschlüsseln. Der Craig Venter hat das ein bisschen verfolgt, wie das herausgefunden wurde. Und es ist privat herausgefunden und staatlich herausgefunden worden. Dann hat man auch ganz viele genetische Studien machen. Und die Krebsforschung, die hat dann als erste davon geredet, personalisierte Medizin. Das heisst, man tut Gen genau analysieren und dann tut man Medikamente auf die Gen abstimmen. Also probiert dann das rechte Medikament zu finden. Ich als Psychiaterin finde natürlich, das ist nicht personalisiert. Also Gen sind eigentlich nicht so persönlich. Wir teilen ja mehr als 96% mit den Schimpansen und sind doch sehr anders, verhalten uns anders, auch wenn wir gewisse Ähnlichkeiten haben. Ich habe in der Psychiatrie dann weiter das genetische, also die genetische Forschung verfolgt und meine Idee von ADHS und Schizophrenie haben eine Verwandtschaft. Und ich habe 17 Jahre an dem Buch geschrieben, das ich Ihnen geschenkt habe, ADHS und Schizophrenie, und habe dort dann nur angeschaut, inwiefern korreliert das. Ich habe eine kleine Studie gemacht, wo ich geschaut habe, kann man ADHS-Symptome finden bei der Schizophrenie-Familie, und hat das einfach bestätigt gefühlt. Jetzt in der Psychiatrie ist immer diskutiert worden, und auf Englisch sagt man Nature versus Nurture. Also sind es Gene, die Kranken bestimmen, oder ist es Umfeld? Und die Psychiatrie hat sich dann immer gestritten. In den 60er bis 80er Jahren hat die Systemtherapie, die ich auch gelernt habe in Amerika, also Familientherapie, hat eine grosse, ist auch ein Hype gewesen, ist en vogue gewesen. Und da hat man natürlich gesagt, es ist das Umfeld. Und dann ist das alles wieder ein bisschen verschwunden. Und jetzt ist man eher immer auf der genetischen Ebene. Und ich habe in diesem Buch dann ganz klar dargelegt, es ist beides. Also sowohl Gen als auch das Umfeld spielt eine Rolle bei einer psychiatrischen Krankheit. Und indem ich mein Auge auf die ADHS-Symptomatik gelenkt habe, ich mache immer 3 Generationen Familienanamnese, wo ich Grosseltern, die Eltern und die Kinder anschaue. Und dann schaue ich natürlich auch immer, was für Symptome da auftreten oder wie sich die verhalten, was für Charakteristika. Und indem ich das gemacht habe, habe ich natürlich dann immer mehr gesehen, ich finde die ADHS-Eigenschaften in diesen Schizophrenie-Familien. Aber nicht nur in den Schizophrenie-Familien. Und früher hat man gesagt, das ADHS wacht sich aus, das ist eine Kinderkrankheit. Heutzutage weiss man, dass es im Erwachsenenalter bleibt. Und ich sage, es ist keine Krankheit, es ist einfach ein Genotyp. Und es wird genetisch vererbt, es läuft in Familie. In natürlich vielen Varianten, aber so Grundzüge vom ADHS, die kann man dann finden in der Familie. Und in dem Sinn habe ich gesagt, die Kinder mit ADHS oder ADS, also ich mache einen Unterschied, ADHS sind die hyperkinetischen und ADS sind die, die nicht nach außen hyperkinetisch sind, aber nach innen sind sie auch hyperaktiv. Und
was ist das ADS?
Aufmerksamkeitsdefizit-hyperkinetisches Syndrom und Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom oder auf Englisch sagen es Disorder. Und was man bei diesen Kindern findet, ist, dass sie ihre Aufmerksamkeit nicht lange auf etwas lassen können. Also sie sind immer überall. Wenn sie es nicht interessiert. Also sie haben eine leichte Ablenkbarkeit, wenn das, was man ihnen anbietet, nicht interessant ist. Für sie, für jemand anderes wäre es vielleicht. Das heisst, sie schauen zum Fenster aus, sie machen irgendetwas anderes, sie machen Zeichen in den Stunden, also sie sind oft Klassenclown, sie stören, sie schwätzen, also sie stören den formalisierten Unterricht. Und das ist das Aufmerksamkeitsdefizit. Wenn sie aber etwas haben, wo sie sehr interessiert, dann können sie hyperfokussiert sein und sehr gut sich auf das konzentrieren und auch lang dabei bleiben. Die mit Hyperaktivität, wenn sie langweilig finden oder wenn sie irgendetwas stört oder wenn sie etwas ärgert, dann werden sie hyperaktiv, werden aggressiv, schreien, schlönen, also ja, es geht nach aussen. Hingegen die mit nur ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitstörung, die, wenn die in eine Schwierigkeit hineinkommen, dann fangen sie an zu denken. Also sind hyperaktiv im Hirn. Sie hirnen dann, gehen nach innen und man merkt gar nicht, was eigentlich innen abläuft. Und die gehen in der Schulklasse verloren. Das sind dann einfach Träumer, die nicht ihre Potenzial ausschöpfen können, die sie eigentlich haben. Und man ist dann enttäuscht, dass sie nicht mehr leisten. Und eben in der diagnostischen Nomenklatur wird es immer noch als Krankheit gebracht. Und ich sage, nein, es ist keine Krankheit. Es ist einfach eine genetische Konstellation, die mit einem gewissen Persönlichkeitstyp einhergeht, wo mehr vulnerabel ist.
Und ich habe es ab. Alter, kann man denn überhaupt von so etwas reden? Weil ein 7-jähriges Kind in der ersten Klasse, das kann sich nicht schon 4 Stunden konzentrieren. Weil das ist so ein bisschen, ist noch im Naturell. Von wann redet man denn von dem?
Das ist alles eine Ermessenssache. Das ist eine Ermessenssache. Es ist nicht eine klare Linie, da ist gesund, da ist krank. Und eben, ich sage, es wird genetisch bestimmt. Es gibt viele verschiedene Faktoren, also es gibt viele verschiedene Sorten. Ich habe schon gesagt, und das gibt auch Studien, im Mittelmeerraum sind die selektioniert worden. Also im Mittelmeerraum, wo Handel getrieben worden ist, wo man schnell hat müssen sein, aufmerksam, alles gerade merken müssen, da haben sich die Inder besser fortgepflanzt. Also haben besser überlebt. Und in dem Sinn sagen wir ja, ja, das ist südländisches Temperament. Italienisch, Spanisch, ist ein bisschen anders, Griechisch. Und man sagt ja, im Tessin wird lange nicht so viel ADHS diagnostiziert wie in der Deutschschweiz.
Dann Was?
Eben, da gehört es dazu. Da kann man damit umgehen, da schreit man einander an und dann ist es wieder vorbei. Also dort ist das Temperament ist dort normal. Aber in der Deutschschweiz fällt man damit auf. In Griechenland fällt man auch nicht damit auf. Und das ist eben, ich sage, es ist ein gewisser Persönlichkeitstyp, wo genetisch weitergegeben wird.
Und die tun es dann abgrenzen zum Autismus, zum ADS. Also das ja. Die leicht autistischen, die
ja.
Im Moment da, hat ja jeder
50 oder so. Autisten, also Autismus ist heute auch wieder en vogue. Und Asperger-Syndrom. Und ich habe ein dickes Buch gelesen, von Journalisten geschrieben, über Neurotribe, heisst es, glaube ich. Autismus. Ich habe jetzt so auch ein Buch bei mir über Autismus. Für mich sind alle Autisten ADSler. Aber natürlich sehr extreme. Sehr extreme. Und wenn ich das lese von diesen Autisten, ist das haargenau gleich, was man von den ADSler sagt. Also das ist auch eine gewisse genetische Konstellation, die das Verhalten mit sich bringt. Und wenn man ja ADHSler und ADHSler charakterisiert, eine wichtige Eigenschaft ist eben die Hypersensitivität. Also sie reagieren auf vieles viel schneller und viel stärker. Und das kann visuell sein, das kann auditiv sein, das kann tastmässig sein, das kann geschmackmässig sein, gehörmässig oder alles miteinander oder ein paar Sachen kombiniert. Und die hohe Sensitivität, die führt natürlich dazu, dass ihr Hirn schnell gestört wird. Und wenn sie gestört werden, dann ziehen sich die Autisten zurückziehen in eine innere Welt. Die ADHSler, die werden aggressiv und machen das Geschrei oder zeigen, dass sie das nicht wollen, was man hier mit ihnen macht. Aber die Autisten ziehen sich zurück. Und auch bei den Autisten, wenn die ihre Begabung finden und auf dem Gebiet von dieser Begabung etwas machen können, dann sind es High Achievers, also dann sind es Überflüger, dann können sie sehr viel machen. Jetzt gibt es natürlich, man hat früher, Autismus ist ja eigentlich von der schizophrenen Nomenklatur hergekommen. Also ein Schizophrene, der sich total zurückgezogen hat, nicht mehr geredet, nicht mehr gegessen, nichts mehr gemacht, dann hat man gesagt, das ist ein Autist. Also es ist eine autistische Reaktion. Und dann hat man, also der Asperger hat dann eingeteilt, intelligente Autisten, das können dann Forscher werden, etc. Während kognitiv beeinträchtigte Autisten, also man kann ja auch sensitiv sein und nicht so gescheit, das ist möglich, es gibt alle Kombinationen, das sind dann, das hat man dann als autistische Kinder benannt. Und vielleicht noch, wenn man so sensitiv ist, dann hat man schnell ein System Overload. Und das sagt man auch bei den ADHSler oder ADHSler. Also wenn dort zu viele Impulse auf sie einstürmen, sie können nicht gut abschirmen, sie haben nicht so eine gute Filterkapazität, dann gibt es ein System Overload. Und dann funktioniert ihr Hirn nicht mehr recht. Also, und dann müssen sie irgendetwas machen, um sich abschirmen, damit sie wieder weiter funktionieren können.
Kann man die gezielt fördern, wenn man das frühzeitig kennt?
Wie meinen Sie?
Kann man das gezielt fördern?
Ja, sobald man sagt fördern, dann hat man schnell die Haltung, das Kind muss lernen, sich an unsere Gesellschaft anpassen. Und eigentlich muss man, und das kommt auch in dem Autistenbuch, muss man als erstes der Typ von dem Kind erkennen, der Persönlichkeitstyp. Also auf was ist es sensibel, was verträgt es nicht, etc. etc. Und dann über das hineingehen. Und dann kann man es fördern. Man sagt zum Beispiel von Einstein, und er ist in die Kantine im Aargau gegangen, wo ich auch gegangen bin, er habe bis 5 oder 6 nicht geredet. Also ein autistisches Kind. Er hat offensichtlich beobachtet, studiert und seine Ideen hier entwickelt und dann hat er dann geredet. Und in dem Sinn sind viele von denen, also bei den ADHSler hat es zum Teil dann auch Lernstörungen dabei, also eine Legasthenie, das heisst eine Lese-Rechtschreibstörung. Und der Einstein wäre aus der Kante rausgeflogen, wenn man ihn nach der Sprache qualifiziert hätte. Aber in Physik, Mathematik, er hätte zwar nicht gut Kopf rechnen können, hat mal irgendeiner gesagt, weiss ich nicht. Dort war es so gut, dass man dann drinnen behalten hat. Und heute heisst Kanti-Einstein-Haus.
Aber sind die Schwächen, entwickeln sich die sekundär, weil das Kind sich nicht interessiert für das spezielle Gebiet? Oder sind die
Nein, es gibt auch wirklich Lernschwächen, also dass die mehr Mühe haben, sagen wir jetzt, wenn sie eine Legasthenie hat, dann haben sie mehr Mühe, im sprachlich sich formulieren.
Mhm. Aber die Legasthenie entsteht nicht, weil das Kind sich nicht interessiert und darum nicht aufmerksam ist während dem Unterricht.
Die ist für sich schon vorhanden.
Schon an sich.
Ja. Aber kombiniert dann mit allen anderen Eigenschaften, kann es dann natürlich noch mehr Probleme daraus geben. Mhm. Ja.
Wenn man jetzt merkt, dass man zum Beispiel in einer Schulklasse so etwas hat oder so, kann man gezielt das andere fördern oder unterstützen?
Auf jeden Fall. Also, die Lehrer sind oft besessen damit, dass alle gleich behandelt werden müssen. Und ich sage jeder Mutter, das kann man gar nicht. Man kann nie alle Kinder gleich behandeln. Man muss auch nicht. Man darf individuell, differenziert nach dem Wesen von dem Kind darf man es behandeln. Und das ist ideal. Und in dem Sinn muss man den Lehrern sagen, sie dürfen das Kind, das da nicht folgt oder irgendetwas verkehrt macht, anders behandeln. Und wenn dann die Kinder sagen, der darf und ich nicht, dann kann man sagen, der kann es nicht. Sei doch froh, dass du es kannst. Du kannst das schon, aber der kann das noch nicht. Der braucht mehr Zeit, um das zu lernen, oder hat mehr Mühe, um das zu lernen. Also ich hatte eine Schulklasse, wo ich eine Lehrerin beraten habe, und da ist das Kind immer geflüchtet. Das war wahrscheinlich ein anderes ADS-Kind. Hochsensibel, wenn irgendetwas nicht recht gelaufen ist, abgehauen. Dann haben wir eine Sitzung mit den Eltern, der Klassenlehrerin und der Schulpflegepräsident. Und das Kind war nicht dabei und besprochen, was man machen könnte. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass die ganze Klasse immer, jedes Kind für eine Woche lang muss das ängstliche, ich sage jetzt mal ADS-Kind, begleiten. Und es darf es beschützen. Nein, es muss beschützen. Es darf man aber auch sagen, du hast dich jetzt ein bisschen komisch bin auch. Und das ist nicht so gut. Also, da kommt es nicht gut an damit. Also, er war so wie ein Sozialbegleiter gewesen. Und die Mädchen haben angefangen damit. Man hat die ganze Klasse durchgemacht. Die Buben haben auch weitergemacht. Immer, jedes Kind eine Woche lang. Und dann ist das viel besser gegangen.
Und aber ist das für das Kind gewesen, immer so behütet sein?
Das ist, bis alle durch waren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es gut rausgekommen. Einmal ist er wieder abgehauen. Das war im Turnen, wo ein Mädchen ihn begleiten sollte. Und da konnte sie nicht mitgehen, weil es ein Bubenturnen war. Aber er hat seine Bits, oder im Argen haben sie Bezirkschule, hat er fertig gemacht und ist ab und zu wieder zu seiner Klassenlehrerin gekommen und hat sich gut entwickelt.
Ja.
Also, dass man immer, das wäre eben dann für mich personalisierte Medizin. Dass man die Kinder nach ihren Bedürfnissen begleitet. Und das sagen sie auch in dem Autistenbuch, dass man sie in dem, wo sie gut sind, fördert. Und dann hängt der Rest auch an. Aber Eltern machen es oft umgekehrt. Du darfst erst wieder in den Fußball gehen, wenn du im Deutschen bessere Noten hast. Und das ist falsch. Man muss genau umgekehrt. Ja, du gehst in den Fußball, dann dort kannst du dich austoben und am Deutsch arbeiten wir.
Ja, aber es ist ja eigentlich ein richtiger Punkt, dass die Lehrer mit dem gefördert werden, oder? Von jedem geschult.
An sich müsste man die Lehrer beraten, absolut.
Man müsste ist der eine Teil, aber die Lehrer,
auch die Lehrer.
Ist
doch ja. Ja.
Das ist doch auch das von der Schule, von der, was haben wir dort diskutiert?
In Chur.
Von der Montessori-Schule, die ja nach dem aufgebaut ist.
Ja, die sind ein bisschen nach dem aufgebaut.
Aber
ja.
Ja. Aber man könnte ja die ganz normalen Staatsschulen könnte man unterrichten. Und ich habe einige Lehrer beraten. Ich habe früher auch so Tagungen gemacht für Lehrer. Mhm. Ich habe in letzter Zeit, also ich bin hauptsächlich im Aargau tätig, habe ich über die Lehrersemi probiert, reinzukommen. Und die haben mich immer rausgepackt. Ja, ich habe über, ja.
Ja gut, es ist natürlich einfacher, wenn alle Schüler nicht den gleichen Topf rührst und alle gleich behandelt. Ist für einen Lehrer ist es einfacher, bequemer, als auf jeden Einzelnen einzugehen. Und
es ist.
Wenn ich jetzt überlege, dass man sozusagen in der
Schule. Man meint, es sei einfacher.
Macht das jetzt schon eher so integrative Förderung? Man tut nicht mehr Sonderklassen, sondern die werden integriert. Das gibt es ja schon. Aber wir gehen in eine andere Richtung. Ja, sei dahingestellt, wie gut es im Moment funktioniert. Aber
und ganz
also ich
ja, das ist also sicher keine
das Ziel. Ganz
ich verfolge es ein bisschen. Also ja, man macht integrative Förderung. Aber was macht man? Die Kinder bekommen dann eine Heilpädagogin, die neben sie sitzen muss. Und es gibt sehr Begabte von denen, die das recht gut machen, unauffällige. Aber es gibt auch das Problem, also ich hatte ein Kind, das Schulverweigerung gemacht hat. Und dann habe ich es schlussendlich wieder in die Schule zurückgebracht, mit dem ganzen Prozedere. Aber immer am Montag ist sie nicht gegangen. Dann hat sie gesagt, am Montag gehe ich sie nicht, dann dort sie so eine blöde Heilpädagogin, die so blöd auf sie hineinschätzt.
Ja.
Und das ist natürlich dann nicht das Ziel. Das ist nicht das Ziel.
Nein, wenn man redet, denkst du, ich meine Primarlehrer von 6 bis 12, was die für einen Einfluss haben auf die ganze Entwicklung von einem Kind, von einem Mensch, die sind sich das noch gar nie bewusst, oder?
Nein, nein.
Oder?
Da hat der Piaget schon gesagt, eigentlich der Hausarzt, Nein, was hat man gesagt? Der Hausarzt, der Pfarrer und der Lehrer waren die wichtigsten Personen, genau. Und, aber der Arzt wird viel mehr bezahlt als der Lehrer. Dabei muss jedes Kind an einem Lehrer vorbei. Und an sich müsste man die Lehrer viel besser ausbilden, dass sie da pädagogisch mit solchen speziellen Kindern umgehen können. Und es gibt Naturtalente, die das gut können. Und es gibt andere, die stur sind und ängstlich. Und also ich habe mich immer für Prävention begeistert oder mit der Prävention befasst. Ich habe auch auf diesem Gebiet Sachen gemacht. Ich habe Mütterberaterinnen beraten, denn das ist die Stunde 1 der Prävention. Und man könnte so viel Geld sparen, wenn man das gut würde machen. Aber wenn ich sage Prävention, prävenieren heisst ja etwas zuvorkommen. Also bei der Prävention muss man nicht eine Krankheit verhindern, sondern muss eigentlich etwas Gesundes fördern. Und mein Leitsatz ist dann, Prävention ist richtig handeln im kritischen Augenblick. Und kritische Augenblick ist, wenn das Kind in der Schule nicht recht tut, wenn der Lehrer befordert ist und wenn die ganze Klasse auseinandergeht. Und wenn ich nochmal schnell zu den ADHS-Kindern zurückgehe, es gibt heutzutage Studien, dass die viel mehr, also sie machen mehr Unfälle, sie gehen in verschiedene Krankheiten rein. Also ich sage, ich habe nur die Schizophrenie angeschaut. Sie können Essstörungen entwickeln. Sie tun oft Sucht entwickeln im Sinne von Selbstmedikation. Sie bekommen Angststörungen, weil sie ja immer kritisiert werden und nicht recht sind, so wie sie sind. Sie werden delinquent. In den Gefängnissen findet man sie auch. Also man könnte unheimlich viel Geld sparen, wenn man früher investieren würde in das Umfeld, das besser lernt, mit denen umzugehen.
Aber in gewissen Professorenländern findet man sie auch wieder.
Ja, sicher. Und in Mediziner findet man sie auch. Chefbösten und natürlich,
und
natürlich.
Und in Naturwissenschaften.
Ja, ja.
Yes, es geht so oben nie in diesen Kollegin, ihre Professor in Mathematik, mein Gott. Das war ein
Inbegriff. Dort hat sie auch, klar.
Ja, ja, klar. Gerade so die Naturwissenschaft, die Physik.
Und noch eine Stunde.
Nein, länger, 5 Viertel. Ich hätte
schon länger zu einem Abfall. Sie sollte um 7 in der
Schule sein. Darf ich das Buch, das Sie haben,
ja,
kaufen?
Klar. Ich habe es vergessen, im Auto meinen Mann zu bringen, wenn er mich wieder abholt. Er hat schon eins.
Können
Sie eins zahlen? Ja, können wir kaufen.
Ja,
aber
ich
kann
es nicht mit dem Teil. Ich muss mit Leuchtstift dahinter.
Ich bin inkompatibel
zum Bücherstellen.
Das ist gut.
Sie
tun
alles unterstreichen.
Mache ich auch.
Sie
alle
Bücher doppelt,
weil wir
nicht kompatibel sind.
Tut mir leid, aber
wir müssen gehen.
Sie müssen gehen.
Ja, wir
sollten
am 7.
in
der Schule sein.
Okay, oh ja, nein. Das geht nicht. Ich will da nicht.
Aber es ist schade, das ist hochspannend.
Mal.
Hochspannend, was Sie erzählen.
Ich habe ja gesagt, ich komme im Februar wieder, dann könnte ich wieder etwas machen.
Oh, ja, gerne.
Oh, sehr gerne. Ja.
Okay.
Also, adieu. Gute Reise.
Passt dir
auf Wiedersehen. Ja, also in dem Sinne habe ich auch weiter beobachtet, wie. Also, ich habe dann erwachsene ADHSler, die man gar nicht diagnostiziert hat, aber wenn man genauer schaut, dann sieht man, da ist eigentlich ein ADHS dahinter. Und bei Frauen wird es eben noch weniger diagnostiziert, weil die sich eher zurückhalten. Also sie sind oft nicht so hyperaktiv oder sie können sich besser beherrschen. Also sie sind angepasster. Hingegen Männer, bei denen wird man es mehr diagnostizieren. Und die, also Frauen, aber auch Männer, Erwachsene, die gehen jetzt alle sich auch diagnostizieren. Und dann sieht man, wie die zum Teil halt dann somatische Krankheiten auch haben. Denn sie werden dauernd gestresst durch ihre Hypersensitivität. Und wenn man das über längere Zeit hat, dann geht das auch irgendwie in den Körper. Und da gibt es auch schon Studien, dass es viel somatische Krankheiten davon gibt. Und ich schaue jetzt natürlich immer, wenn ich irgendjemanden habe.
Aber man sagt jetzt eben, nimmst du das Wachsen aus? Also was
nein, sagt man nicht mehr. Nein.
Also was ist einer, der hyperaktiv ist? Was sieht aus dann? Wie sieht er aus mit 50? Also habe ich in der Praxis solche Leute, so Zappelfilipp, sehe ich keine 50-Jährigen mehr.
Nein, das können sie besser beherrschen. Also ihre Hyperaktivität können sie besser beherrschen. Die Ablenkbarkeit, die ist in der Regel noch da. Die vielen Interessen sind noch da. Oder dass sie sich schnell aufregen. Also die hohe Sensitivität und hohe Erregbarkeit. Die können es natürlich ein bisschen mehr als Erwachsene, können sie es besser kontrollieren. Und man sagt dann auch, es wächst sich nicht aus, es bleibt, aber man lernt besser damit umzugehen. Und Teile lernen mehr Techniken, wie mit sich umgehen. Und andere sind ständig mit sich im Kampf. Also die lehnen sich ab, dass sie so sind, wie sie sind. Und denen muss ich dann beibringen, das ist genetisch. Mit Gen kann man nicht aberziehen, man kann nur lernen, mit dem besser umzugehen.
Und wo leben? Also sind das dann so Leute, die Sozialhilfe leben? Oder
es gibt bei denen viele, ja. Aha. Es gibt auch solche, die im Beruf sind. Es gibt viele,
die... Familie leben noch, oder sind die...
Ja.
Die
sind
sozial ja wahrscheinlich nicht sehr
verdrängt.
Was haben die
jetzt
Familienleben, die Leute?
Es gibt sicher solche, die ein Familienleben haben, aber es gibt auch solche, die völlig rausgefallen sind. Und wenn sie natürlich ein wohlwollendes Umfeld haben als Kinder, also der Richard Branson ist so einer, der ist aus allen Schulen rausgeflogen, aber die Eltern sind immer zu ihm gestanden. Und zuerst hat er da mit CDs angefangen, dann Virgin Cola, dann Virgin Airline und jetzt macht er Weltraumflüge. Also, der hat es geschafft, über die Adoleszenz raus, weil die Familie zu ihm gestanden ist. Die, die von der Familie im Stich gelassen werden und nicht ein Lehrer oder ein Pfarrer oder ein Arzt, also irgendeine Bezugsperson haben, die zu ihnen steht, sodass sie durch die schwierige Adoleszenz durchkommen, die endet dann eher nicht mehr schlecht. Ja.
Wenn ich jetzt in Zürich bin,
ja,
und ich kenne irgendjemanden, einen Sohn oder eine Tochter, und bei denen fallen so Probleme auf oder so Schwierigkeiten,
mhm,
wieder Probleme sein. Wie holen sie sich? Wie informieren die sich? Weil ich kann sie nicht alle zu ihnen schicken.
Nein, ich bin schon übervoll.
Ja.
Ja. Also was heute in der Medizin gemacht wird, ist dann, man verschreibt einfach Ritalin, Elvanse oder einfach irgendeins von diesen Amphetaminen.
Ich glaube, wenn wir jetzt mehr einfach so ein bisschen den Umgang, den Sie jetzt so beschrieben haben, so ein bisschen möchte ich mal, das weiss man nicht einfach so, aber das weiss jetzt nicht mal ich so gut.
Und also dieser Familie würde ich raten, wenn sie es gut kann mit dem Kind, muss man gar nicht machen.
Ja.
Wenn sie Probleme haben mit dem Kind und immer gegeneinander laufen, dann würde ich sagen, gehen Sie sich doch beraten. Ich sage jetzt extra bei einem Familientherapeut oder Familientherapeutin, die sich auskennt in ADHS.
Ja.
Und es gibt heutzutage auch ADHS-Coaches. Ja. Also, und die beraten dann die Eltern, wie geht man um mit so einem ADHS-Kind. Und es gibt einige Do's und Don'ts. Also eins von den ersten ist, wo ich den Eltern beibringe, ist, man darf nicht Nein sagen.
Ja.
Was nicht heisst, man muss alles zulassen. Aber man darf nicht sagen, nein, das darfst du nicht, sondern das Kind macht irgendetwas, wo man nicht will, das macht. Man muss es zuerst dort abholen, was ist. Aha, du hast das jetzt so gemacht. Man kann sogar noch sagen, aus welchem Grund. Also man kann das noch nachvollziehen. Man sagt dem validieren. Und dann, wenn man das validiert hat, also das Kind respektiert hat in seiner Handlung, dann kann man sagen, ich will es gerne so, aus dem und dem Grund. Also erst, wenn man das Kind validiert hat, darf man ihm zeigen, wie man es gerne hätte. Und die Erziehung läuft häufig so, nein, das nicht, das nicht, das nicht. Und das verträgt die gar nicht. Dann gibt es ein riesiges Geschrei, ein Theater. Und am Schluss gibt man trotzdem noch. Ich habe eine Mutter, die selber ein ADS hat und ihr Sohn hat ein ADS. Und die hat gesagt, ich bin konsequent inkonsequent gewesen. Und sie ist eher streng erzogen worden und hat das bei ihrem Bub dann durchführen. Ist überhaupt nicht gegangen. Hat immer müssen nachgeben. Hat Drogen genommen. Alles Verrückte. Jetzt ist sie langsam dran, mit dem Kind besser umzugehen. Und das ist, weiss ich, 35 oder so.
Weil das will, so wie es tut, muss er wirklich gelehrt sein.
Weil absolut.
Das ist einfach absolut. Doch nicht so. Erstens ist es nicht intuitiv. Und also für die meisten ist es sicher auch Leute, die können das relativ gut.
So, ja, es gibt solche, die sofort...
So ja, Lehrer,
ja.
Dann gibt es ja solche, die reagieren einfach immer auch falsch. Also,
ja, immer dann, falsch. Immer falsch.
Für das Kind dann falsch.
Ja, für das Kind falsch. Mhm. Ja, ja.
Und was meinen Sie dann zum Ritalin?
Das ist okay. Also, heute ist es schon so weit, dass der Lehrer kommt und sagt, das Kind kann nicht mehr in die Schule kommen, wenn es nicht in Italien bekommt. Und da sage ich als Ärztin natürlich, nein, das kommt nicht in Frage. Also der Lehrer darf nicht sagen, ob es Ritalin muss nehmen. Und es gibt dann Eltern, die ganz dagegen sind, die absolut nicht wollen. Und Eltern, die sagen, okay, ich probiere es aus. Ja. Und wenn die Eltern sagen, nein, das will ich nicht, dann tue ich sie, ich muss ja zuerst auch eine Beziehung zu ihnen herstellen, dann tue ich sie nicht forcieren, dass sie mir geben. Und dann probiere ich ihnen alle die Methoden beizubringen, die ich jetzt vorher gesagt habe. Also etwas Wichtiges ist auch, dass das Kind etwas regelmäßig hat, eine Routine. Es kann einen Sport haben, den es regelmäßig hat. Es kann ein Instrument haben, das es regelmäßig hat. Also irgendetwas, das regelmäßig ist, das gibt ihm Halt. Und man kann bei diesen Kindern nicht so schnell schwenken. Jetzt machen wir das. Ah nein, jetzt machen wir das. Das verträgt es oft nicht. Ja. Und da gibt es ein Riesentheater. Man muss sich auch vorbereiten auf eine Änderung. Also zum Beispiel einen Arzttermin oder einen Zahnarzttermin. Übermorgen müssen wir dann und es läuft so und so ab. Man kann es nicht zwei Wochen vorher, ein paar Tage, wo man dann so ein bisschen herausfinden. Also man muss eine gewisse Regelmäßigkeit mit diesen Kindern anbringen. Und das gibt eine Sicherheit. Und aus der heraus können sie dann wieder besser funktionieren. Und ich habe natürlich viele Eltern, die dann kommen mit so Kindern und mich fragen, das Kind sehe ich oft ganz wenig oder gar nicht. Ich bin nicht Kinderpsychiaterin, aber ich kenne natürlich viele Kinder. Und dann berate ich die, dann frage ich immer, mit was haben sie am meisten Mühe. Und dann gebe ich Ratschläge, wie machen. Und wenn sie es befolgen, dann kann das sehr schnell besser werden.
Wie ist es so mit Interessen gezielt fördern? Also wenn sich ein Kind jetzt die meisten Sachen in der Schule nicht interessiert, aber irgendwie ein spezielles
Fach würde ich fördern, unbedingt.
Dann ja. Vermehrt,
ja.
Dass seine Energie
ich vorschlagen.
Du bist halt nicht gut in Mathe, ist ja
gleich. Aber du bist super gut im Fußball. Ja, doch, doch, Interesse ganz gezielt fördern. Und da ist England und Amerika ein bisschen besser. Also da zählt auch Sport. In der Schweiz zählt es nicht so fest. Wir wollen immer eine breite Ausbildung. Und da kommen die Kinder zum Teil drunter. Mal würde ich sehr anraten, Interesse gezielt fördern. Das
sind vielleicht so ein bisschen die Stars im Footballteam, in den Colleges. So.
Ja, ja, genau. Genau. Das sind so, auch jemanden. Ja. Ja.
Was ich eigentlich ganz verstanden habe, ist, Sie gesagt, das ist jetzt keine Krankheit, es ist einfach ein genetischer Phänotyp. Und das Problem erwachsen halt dadurch, eben zum Beispiel im Umgang in der Schule damit.
Ja.
Aber Sie haben auch gesagt, dass halt die Kinder, oder dass halt die Leute, wenn sie älter werden und sind chronischem Stress ausgesetzt, und das führt dann zu somatischen Problemen.
Ja.
Und jetzt verstehe ich, ja gut, aber das ist ja selbst, also chronisch so, und aufgrund von Reizüberflutung oder von den halt den, der Empfindlichkeit. Und die würde ja auch selbst, also selbst im Urzustand, während dann die Personen ja reizüberflutet. Wieso ist denn das nicht trotzdem eine Krankheit?
Wieso ist das nicht trotzdem eine Krankheit?
Also, ist denn jetzt...
Ich kann dem eine Persönlichkeitsstörung sagen, oder?
Das, ja.
Ich könnte dem eine Persönlichkeitsstörung sagen, oder? Das ist aber ja nicht eine behandelbare Krankheit, das ist eine Persönlichkeit, oder?
Ja, sobald man Persönlichkeitsstörung sagt, ist man schon wieder im pathologischen Bereich. Und ich befasse mich natürlich auch mit der Persönlichkeitsstörung. Also Borderline-Persönlichkeitsstörung, das sind meistens Frauen, also Mädchen mit ADHS. Essstörungen sind meistens auch Frauen mit hinten dran einem starken Temperament. Und Persönlichkeitsstörung, die entsteht an sich, wenn das Kind oder der Mensch, der Adolescente in der Pubertät, ich sage jetzt extra, gestört wird. Das heisst, wenn die Menschen, die Jugendlichen in der Pubertät nicht den entsprechenden Auslauf haben, nicht die entsprechende, also für sie notwendige, ich sage jetzt Freiheit oder auch Sicherheit. Und wenn man die Geschichten anschaut, ich schaue natürlich immer alle die Geschichten an, dann sind alle die während der Adoleszenz schwer gestört worden. Sei das eine zu rigide Erziehung, sei es ein kranker Elternteil, auf den man hat müssen Rücksicht nehmen, sei es ein Elternteil oder der Vater, der arbeitslos war in dieser Zeit, hat immer Störungen in dieser Phase. Aber in der Regel schaut man das Umfeld nicht an. Ich schaue es natürlich immer an und dann kann man es auch erklären.
Also sind das jetzt eigentlich sozusagen Störungen, die sich sekundär nachher zum ADHS entwickeln?
Jawohl, jawohl. Und in dem Sinn sage ich, alle diese Krankheiten sind Folgekrankheiten.
Vom ADHS?
ja, von dem hypersensiblen, hyperreaktiven Neurotyp.
Also inklusive Borderline-Persönlichkeit.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber ist es so, dass sämtliche Borderline-Persönlichkeitsstörungen mutmaßlicherweise auf dem ADHS basieren? Oder versuchen es auch Leute ohne?
Ja, ich müsste jeden Fall wieder einzeln anschauen. Und bei vielen kann ich die, ja, kann ich die Symptomatik im Kindesalter sehen. Also ich habe zum Beispiel eine Patientin behandelt, die hat eine Borderline-Störung. Also das hat mir ihr gegeben. Die ist hyperreaktiv, hypersensibel, sehr empathisch, aber sehr explosiv. Und ihr Bruder, der hat eine Schizophrenie. Und da sage ich, ja, das sind ADHS-Gene. Ich sage dann, in dieser Familie kursieren ADHS-Gene. Und ja, die sind natürlich kombiniert mit anderen Genen. Und je nachdem, was man dann da noch für Gen hat, kommt etwas anderes raus. Oder, und je nachdem, wie man Glück hat. Also, ob das Umfeld mit einem kann umgehen kann. Also, ich schaue viel mehr die Interaktion an. Und es gibt eine, ich glaube, es ist eine Psychologin, Moffitt, die hat Gene-Environment Interaction hat die angeschaut. Und ich sage, die hat ADHS-Menschen angeschaut. Und die hat zum Beispiel dann festgestellt, dass wenn Kinder in der Jugend oder als Kinder misshandelt werden, Teil werden dann zu Delinquenten, andere nicht. Und da sage ich, die zu Delinquenten werden, sind wahrscheinlich eher ADHS-Menschen. Hingegen die nicht werden, die haben das nicht. Und dazu untersucht man jetzt auch, wie das Hirn funktioniert, etc. etc.
Also der genetische Faktor ist mir einfach ein Risikofaktor.
Jawohl.
Also es ist
ja
nicht so wie zum Sicherheitsanämie, wo man sagt, okay, da ist das, das ist ja das.
Es ist ein Risikofaktor. Und in der Psychiatrie redet man dann von Vulnerabilität. Ja. Aber nicht Vulnerabilität für eine Krankheit, sondern für ganz viele.
Dann wäre eigentlich ADHS sozusagen äquivalent mit einer verminderten Resilienz gegenüber.
Kann man so sagen, ja. Ja. Ja.
Aber jetzt ist bei mir noch die Frage, also, warum und wie wirken Amphetamine? Und wenn wir das wissen, warum tun wir die Borderline-Patienten alle mit Amphetamin behandeln?
Im Augenblick, wo sie Erwachsene sind und man gibt ihnen noch Amphetamin, dann können sie sogar schizophren werden. Dann da wird ja, also die Amphetamine, die stimulieren die Aufmerksamkeit, also die Fokussierung auf etwas. Das ist wichtig in der Schule. Aber ja, Amphetamine sind Wekamin, die tun einem auch hyperaktiv wieder machen, also hyperaufmerksam. Also ja, das Hirn ist eben komplizierte Angelegenheit. Für die Schule ist das gut. Und früher haben Medizinstudenten haben auch Amphetamin genommen, also Ritalin genommen, um die ganze Nacht durchzulernen und dann die Prüfung bestehen. Bei uns hat man gesagt, man geht durch, wenn man so etwas macht. In Amerika tun ja x, also 40% oder was, von den Studenten nennt Ritalin zum Prüfungen bestehen.
Aber wenn man schon hyperaktiv ist, wird man ja aktiver. Also, das habe ich nie begriffen, warum soll es besser gehen?
Ja, das ist komisch, aber wie kann ich das erklären? Ich habe mal einen Artikel in der Zürich Zeitung gehabt, der hat geheißen, die Hintergründe zum Lernprozess. Also wenn man aktiviert, wenn man schläft, dann kann man nicht lernen. Wenn man aktiviert wird, dann kann man lernen. Wenn die Aktivierungskurve bis zum gewissen Grad geht, dann steigert sich ständig noch die Lernfähigkeit. Wenn es darüber rausgeht, dann geht es wieder hinten runter. Und die Erwachsenen, die es ADHS haben, sind oft schon in einer Phase, wo sie einen Weg so ein bisschen gestresst sind, weil ja alles nicht so läuft, wie sie gerne hätten. Also wenn sie nicht erfolgreich sind. Und wenn man denen dann noch Amphetamin gibt, dann können sie psychotisch werden. Dann Psychotiker, die haben zu viel von diesem Dopamin. Also das Amphetamin tut ja das Dopamin ausschütten. Und das Dopamin macht, dass man sich dann konzentrieren kann. Aber wenn man zu sehr gedopt ist vom Dopamin, also vom Amphetamin und Dopamin, dann geht man hinterher. Okay. Und dann muss man wieder Neuroleptika geben, was man der Schizophrenie gibt.
Aber ich meine, wenn ich mit dem Amphetamin, sie schlafen ja schon schlecht, weil sie immer so umtun sind, dann wird das nicht besser, oder? Das wird Ende wahrscheinlich noch schlechter.
Meine ich.
Ist die Konzentration noch besser, wird und der Rest ist schlechter. Oder ja. Wie ist denn das eigentlich?
Ja. 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 Das Ritalin, also das Amphetamin, fokussiert eben nur auf ein einziges Symptom. Und das ist auf die Aufmerksamkeitsstörung.
Dass man der Schule ein Problem macht,
oder? Ja, weil die der Schule ein Problem macht. Und das wird korrigiert. Der Rest wird überhaupt nicht korrigiert.
Aber denen geht es ja schon schlechter, wahrscheinlich sogar. Oder?
Viele von den Jugendlichen sagen, ich bin nicht mich selber, ich habe das nicht gern, ich fühle mich wie in einem Korsett. Und ich sage, sie dürfen es über das Wochenende oder in den Ferien absetzen, wenn die Eltern das tun. Und ich sage auch, in der Sport machen und einfach Sachen machen, die ihnen entsprechen. Und man weiß ja auch nicht, also es wird auch gesagt, dass wenn man schon den Kindern Ritalin gibt, also Dopamin, werden ja auch im Kleinhirn verwendet für Bewegungskoordination, damit das flüssig läuft. Und man sagt zum Teil, das ist, ich weiß nicht, ob es in vielen Studien bewiesen ist, aber die Befürchtung ist da, dass wenn man zu lang Amphetamin, also Ritalin, nimmt, dass man dann eher Parkinson bekommt. Also dass dann die Dopamin-Ressourcen früher aufgebraucht werden.
Und in welchem Alter würde das dann
absetzen? Weiss ich nicht.
Also wenn es über das
Kind
und nachher
wird der Jugendliche... Also ich gebe den Erwachsenen nicht gern. Ich gebe ihnen nur, wenn sie lernen auf eine Prüfung, aber als Dauermedikation gebe ich es nicht gern. Dann, ich sage, die müssen eher lernen, mit ihrem Temperament umzugehen. Das ist viel besser.
Das wäre eigentlich für Kinder wahrscheinlich auch besser.
Oder ja, wäre auch besser.
Umsetzbar.
Ja.
Okay.
Ja. Wäre für Kinder auch besser. Also, wenn die Eltern halt sehr auf gute Leistungen in der Schule aus sind,
ja, dann ist es schwierig.
Dann wird es schwierig.
Oder auf breite gute Leistungen.
Ja, ja. Viele setzen sie in der Pubertät ab. Also ich habe mal einen an einer Weiterbildung habe ich interviewt und der hat von 12 bis 16 hat Ritalin bekommen. Und dann hat er gesagt, und dann hat er es abgesetzt, er hat gefunden, ich kann das alleine. Und er hat sich das vorgenommen und das ist gegangen. Klar, man weiß, man ist eher zerstreut, also man redet ja vom zerstreuten Professor. Und bei denen hat es auch solche darunter, die nur an ihren Gedanken sind.
Wie ist mit der Abhängigkeit?
Die Amphetaminabhängigkeit? Ja, machen abhängig. Da hat man früher gesagt, man müsse es absetzen in der Pubertät. Und dann ist die andere Meinung gekommen, wo man gesagt hat, in der Pubertät soll man es weitergeben, denn sonst nennt sie Drogen. Also als Selbstmedikation. Und dann ist einem natürlich das Ritalin noch lieber gewesen als Kokain. Denn das macht dann wirklich süchtig. Es gibt, und in dem Sinn hat man dann gesagt, nein, weiterfahren, damit sie nicht Drogen haben, nicht absetzen. Es gibt einige, aber es sind eher wenige, die als Erwachsene Ritalin überkommen und die dann das auf den Gas verkaufen. Und, also ich gebe nicht mehr als 60 Milligramm, aber die eignen dann 120, also wo man in eine höhere Dosis hineinkommt. Und dann ist es natürlich nicht mehr gut. Da müssen wir dann wieder abgeben.
Was mache ich jetzt? Es zügelt hier jemand ins Tal. Ich habe jetzt schon einen Brief bekommen. Das ist ein erwachsener Mann. Ich weiß nicht, wie alt ist der? Wie alt ist der?
Der hat die 45, 50, bin ich
so. Und der hat, wie viel Ritalin hat er? Der kommt jetzt bei uns Ritalin holen.
Wie viel hat er?
Ich weiß nicht, ich habe mich gefragt, ob das grundsätzlich möglich wäre, dass er Ritalin bekommt.
160, glaube ich.
60.
160, glaube ich.
160, das ist viel. Das ist viel. Was macht er?
Keine Ahnung. Also ich habe nur einen Brief gesehen, er kam zu uns und er kam dann, würde hier oben sein. Und ich dachte, ja, und jetzt, oder?
Da würde ich natürlich sicher eine Anamnese machen und sagen, wann hat man es ihm verschrieben und ihn fragen, für was braucht er es. Also der ist natürlich gewöhnt jetzt an das. Dann müssen wir langsam dann absetzen. Aber für mich ist das übertrieben. Und ja, ich würde auch... Also ich meine, wenn man so viel Ritalin hat, dann stresst man auch seinen Körper, sein Hirn ist ständig. Man ist immer auf Hochform. Klar, es gibt einen König. Aber gesund ist es sicher nicht. Gesund ist es sicher nicht.
Kann man auf Dopamin wechseln nachher? Also mal Dopar oder so etwas? Bringt das etwas?
Wird zum Teil gemacht. Ich mache es nicht so viel. Nein, ich mache es nicht. Aber das ist ja dann, wenn schon zu wenig... Dopamin vorhanden ist. Man könnte das probieren, ja. Aber es ist auch nicht besser, denke ich. Es ist schon wieder eine Stimulierung.
Wieso? Das ist jetzt ein anders.
Also, aus meiner Ethik heraus würde ich es probieren, absetzen. Aber ich meine, wenn einer schon 20 Jahre das genommen hat, ist es dann auch schwierig. Aber ich würde mindestens interviewen und sagen, warum meint er, dass er so viel braucht, für was braucht er, was geht besser, etc. Und schauen, ob man nicht ein bisschen runterfahren kann. Und rein medizinisch ist es, meine ich, nicht gut für den Körper.
Das denke ich
eben auch. Ja, eben. Und da könntest du als Mediziner argumentieren und sagen, ich kann das nicht vertreten. Man kann es nicht gerade wegnehmen, dann hat er natürlich ein Riesenproblem. Man muss es langsam runterfahren. Ich habe eine Junge, die ist so 25 oder 26. Und die hat auch, die hat 60 Milligramm gehabt und mehr. Und ich habe dann immer mit ihr geredet. Und jetzt hat sie nur noch 20. Und sagt, eigentlich geht es mir viel besser, wenn ich es gar nicht habe.
Wie ist es eigentlich so bei den Kindern? Können sie es schlagartig absetzen, wenn sie jetzt Sommerferien haben zum Beispiel?
Ja, das geht.
Das geht bei den
Kindern? Ja, das geht. Ja. Sie haben etwas noch fragen? Ja. Ja,
ich weiss nicht, ob das stimmt, aber das ist so etwas, das ist so ein bisschen Zeitungsinformationen.
Mhm.
Wieso sagt man, also ist es so, dass es mehr Kinder gibt, die in letzter Zeit mit, oder in den letzten Jahren mit ADHS oder ADS diagnostiziert werden? Und falls ja oder falls nein, wieso?
Ich würde sagen, nein, rein statistisch, genetisch gibt es nicht mehr.
Ja.
Wenn wir nicht eine riesige Einwanderung hätten vom Mittelmeerraum.
Eben, soll ich
euch jetzt gerade fragen, die haben es mehr. Oder? Ja, das könnte eine Rolle spielen. Auch nach Amerika sind mehr solche ausgewandert. Denn unter den ADHSler hat es auch, also die können Grenzen überschreiten, die können Regeln brechen, die sind auch kreativ. Und man hat es nicht in Bezug auf, also alle, die mit ADHS zu haben, wissen, dass es unter denen viele kreative Leute hat. Und viele sind natürlich nach Amerika ausgewandert, weil sie da angestoßen sind.
Ja.
Und viele von denen haben eine wüstere Handschrift. Das kann mit dem Schwur- ja, also die Amerikaner haben viel grusigere Handschriften als wir. Also das ist dann die feinmotorische Koordination, ja, die nicht so gut ist.
Also
Medizinerhandschrift, ja. Aber warte, ich bin noch nicht ganz fertig da. Also ich meine nicht, dass es mehr gibt. Ich meine, man tut viel mehr Aufmerksamkeit darauf richten. Also noch vor 20 Jahren hat noch ein Kinderpsychiater gesagt, also hat mir noch, oder 25, hat mir POS, also frühkindisch POS.
Ja.
Dann hat ein Kinderpsychiater noch gesagt, dass ich Psychopathologie ohne Signifikanz.
Ja, ja.
Also, das gibt es nicht. Ich wo dann nicht die MRIs und all das Zeug gekommen ist, die funktionellen MRIs, hat man nicht mehr können leugnen. Und die ELPOS, also die Elternvereinigung von POS-Kindern, die hat schon lange sich mit dem befasst und hat auch Wissen und das Volk gebracht, während Professoren noch gesagt haben, das gibt es nicht.
Mhm.
Und dann hat man dann da die Hirn, die bildgebenden Verfahren gehabt, und hat man müssen sagen, doch, es gibt es. Es gibt Unterschiede, wie das Hirn funktioniert. Aber ich denke, rein statistisch ist die Verteidigung immer so gleich. Was heute anders ist, es gibt viel mehr Ablenkungen, das Leben ist viel stressiger, die Kinder haben weniger Möglichkeit im Wald zu spielen und so weiter. Also sie sind mehr eingegangen. Und durch das kommt es mehr zum Ausdruck.
Mhm.
Man verlangt auch mehr von ihnen, etc. etc. Sie haben viel Ablenkung.
Sie werden weniger körperlich ermüdet, vielleicht auch.
Wie?
Sie werden auch weniger körperlich ermüdet.
Ja, ja. Ja, sie werden überall anchauffiert. Ja. Ja. Und man sagt allgemein, nach dem Sportunterricht oder nach körperlicher Tätigkeit, das aktiviert ja, das schüttet auch Dopamin aus, können sie besser aufpassen.
Mhm.
Ja. Ich denke, es ist gleich, aber
es ist eher der Fokus.
Also es ist der Fokus und das heutige Leben.
Ja.
Ja.
Aber wenn ich es wahrscheinlich für die Betroffenen selber ist, das Hauptproblem in die Hypersensitivität.
Ja, würde ich sagen. Ja. Hypersensitivität und schlechte Impulskontrolle.
Mhm.
Mit der schlechten Impulskontrolle, speziell eben die Männer, können sie sich viel Feinde verschaffen.
Jetzt wäre es ja eigentlich im Interesse von diesen Leuten, dass man das irgendwie verbessern könnte. Was kann man denn da machen?
Wenn man die Hypersensitivität verbessern will. Also ich habe Kinder von ADHS, also eine Patientin, die eine Psychose hat, also eine Schizophrenie. Und die hat einen hochsensiblen, hochintelligenten Sohn. Und wenn immer der System Overload hat, dann klettert er auf ein Dach oder irgendwo rauf, um sich Übersicht zu verschaffen. Und dann meint, der wächst in einer Institution auf, in einem Heim, dann meinen die Sozialpädagogen, der will sich das Leben nehmen. Der will dort oben runterstürzen. Dabei will er das gar nicht. Er will nur weg von allem. Dann kommt er in die Psychiatrie. Und was geben sie denn jetzt? Natürlich schon Neuroleptika. Also wenn man die Hypersensibilität will, chemisch bekämpfen oder korrigieren, dann gibt man Neuroleptika.
Ja, aber
wenn
es Benzodiazepin wäre, von dem
her... Ja, das macht halt dann süchtig.
Aber auch, das wäre gesehen, also das Lexotanil wäre ja wahrscheinlich sinnvoller, oder?
So, das geht.
Von dem, was ich jetzt erzähle, oder?
Ja, aber das kann man nicht so lange geben. Also früher, ich habe noch gelernt, Valium mache ich nicht süchtig in der Medizin, aber das gibt dann eine Gewöhnung und dann ist er süchtig.
Und wie geht es denn nachher? Es gibt ja Erwachsene, hier Leute, die sie sind schon von Vorvorgängen, haben sie ihr Benzodiazepin bekommen, die schlucken das immer noch.
Zum Schlafen oder ja, den ganzen Tag?
Ja, und so bekommen sie Angstzustände und so.
Ja.
Sind das auch solche?
Ja, viele von den ADHSler werden benzodiazepinsüchtig, ja, ja. Weil sie so ihre Angst, ihre Hypererregtheit abbremsen können. Aber heutzutage sind wir Psychiater in der Vorsichtig mit der Benzodiazepin. Wir gehen es nur vorübergehend, nie als Durmedikation. Und wenn man eine Durmedikation gibt, dann gibt man eher ein Neuroleptikum.
Natürlich aber nicht so schön sediert, oder?
Und
nicht so
wie?
Das Sedieren nicht so schön und ist nicht so schön.
Nicht so wohlfühlend, ja. Sedieren tut es schon, aber es gibt nicht das schöne Gefühl.
Und was kann man verhaltensmäßig ändern? Oder machen die Leute das denn von sich aus selber?
Also verhaltensmäßig, da ist jetzt auch eine Mode, die so ein bisschen von Amerika kommt. Achtsamkeitstraining. Achtsamkeitstraining, wie sagt man noch? Ja, Yoga natürlich, alles, was beruhigt. Und da kann man ins Yoga gehen, ins autogene Training, Achtsamkeitstraining, Awareness, etc. etc. Das ist grosse Mode auch. Und das ist gut. Also, um sich immer wieder mitteln. Und eins ist auch hilfreich. Also, alles, was mit Gleichgewichtsübungen zu tun hat, hilft, dass man sich mitteln muss. Also, dass man nicht im Zeug so denken kann. Und die eine Methode, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, EMDR. Eye Movement Desensitization Reprogramming. Und ich habe nur eine Übung davon. Aber das ist auch so eine Methode. Und das ist so, dass man muss die Finger hin und her bewegen und mit den Augen nachschauen und den Kopf ruhig halten. Und im Augenblick, wenn ich das mache, kann ich zwar schwätzen, also motorisch kann ich, aber ich kann nicht studieren. Und das hat man, solche Methoden. Nicht den Kopf bewegen. Man muss sich konzentrieren.
Ja, genau, ich kann nicht richtig zuhören, kann man nicht mehr.
Nein, kann man nicht mehr. Nein, schwätzen kann man. Zuhören kann man nicht. Und man kann dann eben auch nicht den inneren Gedanken zuhören. Und die will man ja weg haben. Die will man weg haben.
Gut, für Leute mit Gedanken drehen, sonst. So als
ja, das ist gegen das Gedanken drehen. Ja. Und erfunden hat man das, bei der Traumatherapie. Also, wenn jemand ein Trauma erlebt hat, dann kommt ja das immer wieder und dann denkt man wieder da an die schreckliche Situation und der ganze Ablauf läuft vor dem inneren Auge ab und dann hat man dann solches Zeugs beigebracht. Auch mit Klopfen und alles mögliche. Ja, ja, genau. Aber das können die meisten schon. Ja. Das da kann man nicht ohne weiteres.
Weißt du, wie es aussieht, wenn ich in der nächsten Prüfung so bin?
Was?
Wenn ich in der nächsten Prüfung
bin, putze ich das so durch. Ja, klar! Soll sich konzentrieren. Wenn sie stecken bleiben, machen sie schneller so. Und das ist eine ganz einfache Methode, aber die beruht auf dem Hirn, wie unser Hirn. Also wir haben sensorisch unsere Sensorik, wo alles reinkommt, aber eben nicht nur von außen, sondern auch vom Hirn, von den Gedanken her. und motorisch. Und sobald man auf Motorik geht, muss man sich konzentrieren. Wenn sie balancieren, können sie nicht an irgendetwas denken. Dann, oder Einbeinstand im Yoga üben, dann muss man konzentriert sein. Und sobald man etwas anderes denkt, dann geht man um.
Haben die Leute nicht in sich, also findet man da etwas im Thalamus, dass der irgendwie verändert ist? Oder
bei wem?
Bei den ADS und ADHS.
Nein, es ist in der, im limbischen System. Aber wenn Sie jetzt sagen Thalamus, also das limbische System, ich gehe ein bisschen nach der Evolutionstheorie. Also wir haben ein, man kann es mit der Hand zeigen, wir haben ein Stammhirn, wo das Kleinhirn dran hängt, wir haben das limbische System, ich muss es so machen, das wäre der Daumen, und wir haben das Grosshirn. Und das limbische System hat sich ja entwickelt bei den Säugetieren. Es ist verantwortlich für die Beziehung. Es ist also stellt sicher, dass Mutter und Kind zusammenbleiben, damit das Kind ernährt wird über die Muttermilch. Das limbische System ist auch der Motivator. Also dort wird die emotionale Energie generiert. Jetzt, wenn dort zu viel, weil sie ja so hypersensitiv sind, dann wird zu viel Emotionalität generiert. Und dann kann man die wieder oben abholen, durch eben so, durch das. oder andere regelmäßige Sachen. Und in allen Kulturen hat man, wenn Angst ist, hat man irgendwelche Rituale. Also in Afrika, wenn sie Angst haben vor dem Blitz und Donner, dann hat man Reis gestampft. Und das Gleichmäßige, das hat dann beruhigt. Also wenn das limbische System überfordert ist, also zu viele Emotionen generiert, dann kann man in eine rituelle, ich kann jetzt sagen, Zwangshandlung hineingehen. Bei den Schizophrenen, wenn das überfordert ist, dann geht es ins Hirn rauf, also ins Grosshirn. Und dann tun sie irgendwelche komischen Theorien entwickeln, das wäre dann Paranoia, um die Welt wieder für sich in Ordnung zu bringen. Thalamus und Hypothalamus, also der Thalamus gehört auch dazu wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr so genau. Also der Hypothalamus ist ja, und das kommt jetzt auch, und das kommt jetzt. Also wir haben ja aufgeteilt, also unsere philosophische Aufteilung ist in Körper, Seele und Geist. Das ist eine künstliche Aufteilung. Mediziner haben dann in Körper und Seele. Also Psychiatrie ist Seele und der Körper ist Medizin. Und jetzt kommt es langsam wieder, dass das ja eigentlich alles zusammenhängt. Und der Hypothalamus ist mit der Hypophyse verknüpft. Und die Hypophyse gibt ja dann Signal an sämtliche Hormonsysteme. Und da redet man dann von der Hypothalamus, Hypophyse, HHNR, also Nebenniere, Stressachse. Und da tut man jetzt auch in der Immunologie beforschen. Und jetzt geht man so weit, dass man sagt, vielleicht wenn man Darmbakterien ändert, dann geht es für nie weg. Also sie tun das so ein bisschen zusammenhängen. Also heute tut man ja Darmbakterien beforschen etc. Ich sage natürlich, dass ich gehe lieber umgekehrt. Also ich komme lieber vom Hirn, denn das ist mehr strukturiert, besser organisiert als Bakterien im Darm. Darum greife ich lieber da ein. Aber das ist natürlich meine Disziplin. Aber man könnte viele Sachen, wie soll ich sagen, ja, vom Kopf her besser handhaben.
Aber geht man jetzt da so chirurgisch und mit Schritt machen und so dahinter bei den ADS-Leuten? Das schon nicht, oder?
Nein, das schon nicht. Ja, also, apropos Schrittmacher, heutzutage macht man ja die transkraniale Stimulation, wo man da irgendetwas einsetzt. Und bei der Parkinson macht man das. Und das kann auch helfen, ja.
Aber sonst,
das ist
nicht mehr in den
40er Jahren,
wo man
lobotomiert. Nein. Da hat ja einer noch den Nobelpreis für das bekommen, für die Lobotomie. Das ist wahnsinnig. Das ist verrückt. Ja?
Was würden Sie jetzt sagen? Ich bin mir zu 90% sicher, dass ich wahrscheinlich nicht Ihr Nachfolger werde. Was ich auch bedauere, weil ich finde es gerade sehr spannend.
Okay.
Aber was würden Sie mir jetzt in dieser Hinsicht sagen? Also was kann man so?
Welchen Bereich wollen Sie wählen?
Ja, das weiss ich halt noch nicht so genau. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ja. Oder was sagen wir jetzt, wenn wir jetzt in die Medizin gehen?
Wenn Sie in die Medizin würden gehen? Also ich würde natürlich sagen, lassen Sie nie das Umfeld aus. Auch wenn Sie Mediziner sind und alle die Symptome behandeln müssen, nennt sie sich Mühe, doch auch ein bisschen Geschichte von dem Menschen anzuschauen. Dann, wenn man die anschaut, dann kann man einfach so viel effizienter einwirken auf den. Und die ganze Psychodramatik ist natürlich in diesem Bereich. Es ist irgendein so ein geiler Heftchen vom Adler etwas gekommen, von Bern. Wenn ich die Geschichte noch mal rekonstruieren kann, irgendeine Frau, die hat ganz feste Schmerzen gehabt, also Kiefer verspannt. Und hat alles Mögliche schon gemacht. Und dann ist er auf die Geschichte gegangen und dann ist herausgekommen, dass das gekommen ist, wo sie irgendwie ganz wahnsinnig traumatisiert worden ist. Gekränkt. Und indem sie die Geschichte hat dürfen erzählen, ist das weggegangen. Also sie erweitern einfach ihr Gebiet, wenn sie Psyche mit ihnen nehmen. Das heisst nicht, dass sie Therapien machen müssen, sondern einfach ein bisschen Fragen stellen. Und den Menschen als Ganzes annehmen.
Kann man das so vielleicht für wie, das stelle ich mir jetzt vielleicht vor, dass man das wie viele Patienten noch ein bisschen einfacher oder ein bisschen schöner legitimieren kann. Also, was ich noch schwierig finde, ist, dass zum Beispiel jemand sagen, so einer Frau, zu sagen, ja, das kommt von einem Trauma, das ist psychisch, das ist immer so ein bisschen ein Stempel und wird so ein bisschen negativ aufgefasst. Wenn man dann das da sagt, schauen Sie, es gibt gewisse Sachen, die vielleicht Auslöser gewesen sind, und die müssen wir vielleicht angehen, und das ist vielleicht eine einfachere Überleitung zu
Ihnen. Nein, dürfen wir nicht, dürfen wir nicht. Also in unserer Gesellschaft sind körperliche Krankheiten mehr akzeptiert als psychische. Und wenn man sagt, das kommt von dem, dann alle die Italiener, Schmerzpatienten. Nein, sicher nicht das.
Das ist immer so negativ.
Nicht zu sagen, nicht zu sagen. Sie müssen anders vorgehen. Sie müssen quasi verdeckt vorgehen, wie ein Kriminalpolizist. Also sie müssen sagen, was ist denn dort noch gewesen, vorne dran, welche Umstände sind gewesen. Also sie müssen ein bisschen darum herum fragen.
Das macht man nicht offen. Das ist
Man macht es nicht offen.
Ja.
Sonst tut man den Widerstand auslösen und dann hat man es verpasst.
Mhm. Und man
sie müssen ein bisschen schleuer sein.
Und wenn man das Gefühl hat, ja, aber ich bin jetzt vielleicht, okay, da ist eventuell etwas oder wahrscheinlich etwas.
Das dürfen sie auch nicht sagen.
Nein, aber das hat man verdeckt herausgefunden.
Sie dürfen es denken. Ja,
man hat es herausgefunden. Und jetzt merkt man, man ist eben für um das weiter eruieren, also ist man trotzdem am Ende vom Latin.
Dann
sie heisst ja trotzdem noch Psychiaterin. Oder der
Nein, sie können dann schon, wenn sie an das ankommen, dort ist irgendein Trauma passiert, dann können sie genauer fragen, wie ist das für sie gewesen, was hat es für Gefühle ausgelöst, auf wer sind sie verrückt gewesen, wem haben sie die Schuld zugeschoben. Also, dass man ein bisschen im erweiterten Rahmen darüber redet.
Und wie kommt man dann dazu, wenn man das jetzt will, überweisen sozusagen, weil irgendwann muss man, also...
Am Psychiater?
Ja, ich glaube, man probiert schon viel, vielleicht dann eben selber so die Schritte weiterzumachen, aber wenn man dann nicht mehr weiter, wie kommt man dann den Link von
da müsste, ja, ich sehe, was Sie meinen. Ja, da müssen Sie aufpassen. Da dürfen Sie nicht sagen, ich schicke Sie jetzt wieder zum Psychiater, dann fühlen Sie sich nicht ernst genommen. Da könnten Sie, da müssen Sie neutralisieren, da dürfen Sie sagen, wollen Sie die Geschichte gern noch mit einer anderen Fachperson besprechen. Mhm. Ich bin da nicht die Fachperson. Und es gibt vielleicht noch bessere, die das besser könnten mit Ihnen besprechen. Aber sagen Sie nur Fachperson.
Ja.
Und dann stehen Sie vor der Praxis und fragen, was Psychiaterin
ist. Und dann,
nein, dann sehen Sie, das ist ja schon gut. Dann sehen Sie ja selber, vielleicht, Sie haben wieder vielleicht selber Lust über. Das ist ja schon gut.
Genau.
Weil man muss sie wie bis dort an Tricken,
genau. Dass
sie es selber merkt.
Ja.
Und dann kann man sozusagen...
Ja. Verwenden Sie das Wort Fachperson.
Ihre Idee ist dann.
Ja, genau. Und dann können Sie sagen, Sie können sich so überlegen, aber Sie sagen, ich bin da nicht die beste Fachperson und ich will Ihnen etwas Besseres zuhören.
Ja.
Das könnte eine Psychologin sein, das kann ein Psychiater sein, aber es muss jemand sein, der das kann. Nicht alle können mit Psychosomatik umgehen.
Ja.
Es ist noch lange nicht gesagt, dass jeder Psychiater das kann.
Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt. Der Minder hat noch gesagt, Psychosomatiker, die verstehen nichts von innerer Medizin und nichts von Psychiatrie. Also er hat die völlig abgemacht.
Ja.
Aber an sich ist Psychomatik ein sehr interessantes Fach.
Ja, mega.
Ja, ja.
Und ich glaube, es
erlebt und man kann noch viel Leute,
und noch viel den Ärzten muss leben.
Ja. Es gibt ein Buch, Krankheit oder die Angst vor dem Partner. Ach Gott, jetzt weiß ich nicht mal mehr, wie er heißt. Er hat an der Heidelberger Schule, er war ein Internist, der dann an der Heidelberger Schule Systemtherapie gelernt hat. Und da hat er viele Beispiele drin. Und das war ein Mediziner, der dann das noch zusätzlich gelernt hat.
Ich finde es problematisch, den Leuten so zu verheimlichen, was ihre mögliche Diagnose ist. Es erinnert mich so ein bisschen an die Rationalisierung, wieso man den Leuten nicht gesagt hat, dass sie Krebs haben.
Aha.
Man findet immer gute Gründe, wieso man es den Leuten nicht sagen soll. Und es ist immer einfach zu sagen, ja, zum Schutz des Patienten, weil es verweigert die Diagnosen oder
ja, finde ich nicht gut.
Zurück oder
finde ich nicht gut. Also, ich habe eine Zeit lang in der Onkologie die Supervision gemacht im Kantonsspital Baden. Und bin jetzt immer noch beim Schmerzdienst mache ich Supervision. Und die haben natürlich sehr viele Krebspatienten im Endstadium, weil die oft Schmerzen haben. Und ich bin eine grosse Verfechterin davon, dass man Klartext redet. Dass man sagt, sie haben eine lebensbedrohliche Krankheit. Dass man sowohl im Patienten sagt, als auch den Angehörigen. Und wenn es dann gegen den Tod geht, also ich habe hier auch einige Patienten begleitet, dann tue ich auch lieber Klartext reden. Und dann sage ich, im Augenblick, wo man sieht, dass das Leben endlich ist, und da gibt es dann so spezielle Gedanken, die einem durch den Kopf gehen, da will man noch seinen Nächsten etwas sagen oder will die noch etwas fragen. Und das spreche ich möglichst klar an. Und ich hatte eine Patientin, die hatte Gebärmutterkrebs. Und die hat die ganze Abteilung durcheinander gemacht, weil sie immer wieder jemanden reingerufen hat und Bett ab, Bett auf, das, all jenes. Und die sind alle verzweifelt und die haben gesagt, sie könnten dir am liebsten den Hals umtrüllen. So unangenehm ist die Patientin. Dann haben sie mich zur Supervision geholt. Und dann haben wir so das ganze Team gehabt und haben gesagt, jetzt müssen wir über den Tod reden. Und dann ist die Frage, ja, wer macht das? Und dann haben sie natürlich gesagt, ja, ich muss es. Das war ja auch meine psychiatrische Patientin. Okay, habe ich natürlich gemacht oder müssen machen. Bin dann reingegangen. Dann ist es auch losgegangen, soll ich dem Mann anrufen, das also? Und dann habe ich gesagt, so, jetzt, it's now or never. Und habe dann gesagt, nein, jetzt geht es nicht ums T-Shirt und dem Mann anrufen, jetzt müssen wir vom Tod reden. Und dann habe ich gesagt, haben Sie Angst vor dem Tod? Und dann hat sie gesagt, nein, wenn Sie dabei sind, nicht. Und dann habe ich gesagt, das kann ich wahrscheinlich nicht, denn ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit in Ihrem Bett bleiben. Und dann hat sie gesagt, aber kommen Sie an meine Beerdigung? Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und dann habe ich ihr das Leben ein bisschen gekannt, habe gesagt, Sie haben ja viel erlebt und Sie haben auch viel Schönes gehabt und was alles gut war. Und von dort her ist Sterben eigentlich einfach wie einschlafen. Und sie hat natürlich schon Morphium und so weiter. Und wir haben noch ein bisschen geplaudert. Und dann habe ich gesehen, sie wird müde. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich gehen. Und habe mich verabschiedet, habe ihr noch Adieu gewunken und bin gegangen. Und da hat dann die Abteilung gesagt, von dem Moment an war sie absolut handelbar. Haben sie sie können handeln. Sie ist am übernächsten Tag heimgegangen. Alle Leute haben sie noch besuchen. Und sie ist innerhalb von 2 Tagen gestorben.
Ja, aber meine Frage ist, wenn man jetzt Gynäkologin, Gynäkologe findet bei einer Frau Verhärtung in der rechten Brust,
ja,
dann sagen wir genau, okay, wir haben das gefunden, das könnte das sein und deshalb schicken wir sie jetzt in die Mammographie. Und dann ist ja nicht, dann wird ja nicht so, ich sage, okay, ja, eine Spezialistin schaut, dass wir auch gehen sie mal an und dann.
Aber es gibt schon einen Unterschied. Bei der Mammographie sagst du nicht, nein, ich kann das nicht. Also das ist ja schon, das ist eben der Unterschied zwischen der somatischen und der psychischen Krankheit. Da habe ich das Gefühl bei der Perzeption von der Erwachsenen oder von der Leute. Bei der somatischen Krankheit kann man sagen, okay, ich muss das jetzt herausfinden. Und bei der psychiatrischen ist es häufig die Blockade, die dann kommt. Und man sagt, nein.
Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das kommt eigentlich normalerweise nicht.
Ja.
Es kommt einfach darauf an, wie man es verpackt.
Ja.
Aber wenn man den Leuten nachher einfach sagt, schaut, was ihr erlebt habt, das ist würde mich wundern, wenn das euch nicht auch noch Psyche krank macht.
Genau.
Das macht dem krank so etwas.
Ja.
Und ihr seid eben nicht nur still, sondern ihr seid ein Mensch. Und Menschen haben Gefühl. Und Gefühl können machen, dass eben ein Seel krank wird. Und das können sie
annehmen, die meisten. Mhm. Was die meisten nicht können annehmen, wenn man sagt, ja, der hat nichts, das ist nur psychisch.
Das ja, das nicht. Geht nicht.
Oder genau das gleiche mit der Krebsdiagnose. Man sagt, schaut, der hat Krebs, die sterben jetzt. Nehmt jetzt eure Zeit noch und genießt, was ihr noch habt. Ich kann nichts mehr machen für euch. Das geht nicht. Aber wenn ihr nichts sagt, ich bin immer da, ihr könnt weiterhin zu mir kommen und wir schauen, wenn ihr ein Problem habt, die schauen, die zusammen zu lösen. Dann können das die Leute auch wieder annehmen. Mhm. Ich glaube, es geht eigentlich um das. Es geht darum, dass man die Leute ernst nimmt und dass man da bleibt für die Leute und nicht einfach sagt, ja, das ist deutsch, das ist psychisch, ja, vergeht. Genau. Man ist Psychiater, das geht genau. Nicht mehr an. Das kann man nicht machen. Das geht nicht. Mhm. Und dann heisst es, da hat gesagt, ich habe Leute Spinnen rum. Und Spinnen, die kennen. Mhm. Oder genau hier ist es noch so, dass viele Leute nicht in die Psychiatrie haben, weil jetzt ist es ein bisschen besser. Die gehen doch nicht in die Spinnenwebe. Das macht man doch nicht.
Mhm.
Also die kommen viel, kommen sie zu mir. Einfach, weil ich bin unverdächtig.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, das ist effektiv so. Und der Psychiater ist immer ein bisschen verdächtig. Und wenn man dort hergeht, ist es ein bisschen Schande, oder?
Genau. Eben. Das ist noch sehr stigmatisiert. Ja,
das ist nur noch, das ist nicht eine Schande.
Nein.
Das ist mal, genau, das ist mal, mal, also.
Aber ich glaube, das geht. Und wenn man sagt, dann kommen wir weiter, dann sehen wir, das geht nicht. Also, wir kommen nicht weiter. Aber jetzt hat vielleicht jemand anderes, weil ich eine bessere Ausbildung habe, dass das soll. Geht doch dort her, zum Psychologen oder so. Und ich glaube, das machen die Leute schon.
Ja. Ich finde es gerade auch super, was ich sage, weil ich habe das noch nicht sehr häufig machen müssen und ich hätte jetzt, ich habe jetzt mehr einen Plan, wie ich das machen würde, als vor einer Viertelstunde.
Mhm.
Mit dem, weil ich finde, das ist etwas, das ist mir nie gesagt worden, wie ich das machen soll.
Mhm.
Wie, eben, vielleicht ist das ein bisschen Lebenserfahrung, wo man eben braucht, weil, was vertragen die Leute und was nicht. Darum finde ich sehr dankbar für die zwei Aussagen von beiden.
Die Leute kommen und wollen im Arzt, dass man seine Hand nimmt und mit ihnen durchs Leben geht oder neu im Sehren führt.
Ja,
das kommen sie ja.
Ja.
Und je nachdem, wie sie die Hand los, geht er wieder alleine.
Ja. Und es gibt natürlich schon Krebspatienten, die das negieren und bis am Schluss negieren. Und dann sage ich auch nicht, sagen, ihr müsst es das akzeptieren. Also es kommt immer auf den Patienten drauf an und dann läuft es halt so.
Ja, wenn wir zu nie empfohlen haben, grundsätzlich nicht offen kommunizieren, weil aus Angst, dass das den Patienten abweist oder
nicht annimmt. Ja, aber das finde ich gar nicht gut. Find ich gar nicht gut.
Vom Arzt, oder?
Wie?
Das ist Angst vom Arzt.
Ja, das ist Angst vom Arzt. Ja, ja. Das erlebe ich natürlich. Also, als ich dort auf der Onkologie-Supervision gemacht habe, die Ärzte hatten alle Angst gehabt und haben sich nicht getraut, der Patientin zu sagen, ja, sie hat jetzt halt eine lebensbedrohliche Krankheit. Und die Krankenschwester, der hätte es gern gesagt, haben es aber nicht dürfen. Und das ist die Angst vom Arzt, ja.
Ja, dann also, würde man auch als Situation bei einem Patienten, wo man den Verdacht hat, es könnte psychologisch sein, muss man die Angst selber nicht haben. Sondern man kann es intelligent verpackt.
Also man muss es gut verpackt, ja.
Ich muss eigentlich nicht verschwiegen, sondern einfach die Verpackung.
Ja. Wie sage ich es meinem Patienten?
Ja. Man muss überlegen, wie man es selber nicht hören.
Ja,
das stimmt.
Das weiss ich noch nicht.
Ja, ja. Und gerade der Tod ist natürlich noch viel schwieriger.
Ja.
Es geht um einen eigenen Tod, wenn wir nur ganz über den Tod reden.
Ja,
das weiß ich nicht vom Tod.
Ja.
Wie soll das bei mir sein? Also das sind natürlich die eigenen Gedanken. Psychiatrie, Psychosomatik auch. Was ist jetzt, wenn ich psychisch krank bin? Was bedeutet das für mich?
Mhm.
Und wenn man sagt, ja gut, das ist Krankheit wie ein anderer auch, dann kann man es auch mit dem Patienten so umgeben. Wenn man natürlich selbst Scham beladen ist, dann kann man das einfach nicht.
Ich habe einen Fall gehört, an einer Tagung in Hongkong war das sogar, wo sie Krebs hatte. Die Patientin hatte Krebs und der Arzt hat ihr das mitteilt. Und die Patientin war verrückt oder gestresst, nicht an der Krebsdiagnose, sondern wie es der Arzt ihr gesagt hat. Und das ist das. Wenn man es gut verpackt, kann auch die schwierigste Nachricht besser aufgenommen werden.
Wie, jetzt haben wir vielleicht noch ein bisschen kurz bei der Onkologie und der Krebs. So jetzt nicht das, wie wir angefangen haben. Das nehme ich jetzt
mach einfach. Nicht, mach nicht. Sie dürfen zeigen, was sie wollen.
Ja, ich habe mal einen Patienten gesehen, der ist irgendwie 12, 13 gewesen.
Mhm.
Und der hat ein Rezidiv von einer leukämischen Diagnose.
Mhm. Leukämie.
Ja, aber so, dass es myelodysplastisches Syndrom hatte. Genau.
Mhm.
und nicht eine sehr gute Prognose. Die Eltern sind aus dem Balkan gekommen, die haben ihn relativ gut abschirmen von dem. Wie macht man das dort so ein bisschen? Also das ist jetzt sehr spezifisch.
Mhm. Also bei allen Kindern, die so schwer krank sind, sind sowieso die Eltern etwas ganz, ganz Wichtiges.
Ja.
Also dass man die mit einbezieht, dass man deren ihre Angst wahrnimmt, dass man auch das benennt, also dass sie dürfen sagen, vor was sie am meisten Angst haben, dann die Behandlung von den Eltern ist die halbe Behandlung vom Kind.
Mhm.
Und ich denke, ja, da muss man herausfinden, wie man es dann mit dem Kind macht. Man kann es natürlich nur so machen, wie die Eltern einverstanden sind. Aber da muss man eben zuerst mit den Eltern reden. Ja. Und ich als Familientherapeutin, also eben im Umgang mit der Schizophrenie, ich bringe den besten Erfolg an, wenn ich mit den Eltern arbeite.
Mhm.
Und wenn ich die Eltern, also ich arbeite eben stark dann mit dem Umfeld. Wenn ich das Umfeld unterstützen kann, mhm, dann passiert vieles natürlicherweise.
Wie wichtig ist, dass beide dabei sind?
In der Therapie?
Ja.
Je kleiner Kinder, umso weniger wichtig.
Ja.
Mein Chef in Amerika, der Bowen, der hat sogar gesagt, ich habe die Kinder nie gesehen, ich arbeite nur mit den Eltern.
Nein, dass beide Eltern dabei sind.
Ah, wichtig.
Ja.
Aber wenn der eine die abwehrt, dann muss man halt mit dem anderen
besser
anfangen.
Einen als
ja. Besser einen als kennen. Ja. Und dann auch fragen, und wie, also sagen wir jetzt, man redet mit der Mutter, fragen, und wie nimmt sie ihren Mann, wie geht er damit um? Also damit man einbezieht.
Also trotzdem noch.
Ja.
Okay.
Und dann die Dynamik noch wahrzunehmen. Dann das gibt wieder eine Dynamik. Ja. Und das sind kleine Tipps, die nicht so viel mehr Arbeit geben. Im Gegenteil, das erspart Arbeit. Ja.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Und jetzt noch, wenn man jetzt da sieht, wie geht man mit einem Borderline-Patient um, also mit so einer Frau? Von denen haben wir ein paar.
Ehrlich? Schön.
Nein, das ist ja nicht so schön, oder? Es ist, man kann sagen, es ist schön. Bei einer Frau, die ist, ich glaube, sie hat 20 oder 25 Jahre in dieser Praxis.
Mhm.
Ich habe jetzt, glaube ich, schon 18 Jahre.
Mhm.
Und nein, steht immer so auf den Weg. und auf der
Weg. Was macht sie dann? Was macht sie? Das
sie kommt immer wieder mit also es hat verschiedene, die eine, die man einfach auf den Wecker geht, die kommt einfach immer wieder mit neuen Problemen. Immer wieder, es wird nie gut und jetzt muss ich das noch, jetzt kommt das noch, das ist das noch.
Mhm. Ich sage einen Satz, ich sage, Borderline-Patientinnen sind professionell Pubertierende. Die Schizophrenen. Stimmt, professionell Pubertierende. Die Schizophrenen sind maligne Pubertierende. Also bösartig Pubertierende. Dort ist es ein bisschen gesponnen. Und man sagt ja, Borderline-Patienten sind nicht krank genug, als dass man sie in eine Schonhaltung entgegenbringt, wie die Schizophrenen. Und sie sind nicht so gesund wie die Neurotiker, als dass man von ihnen kann verlangen kann, dass sie funktionieren. Jetzt, und so, ja, so ist ja die Diagnose Borderline gekommen. Also man ist ja grenzgängig. Als Richtlinie für den Arzt denke ich, Borderline-Patientinnen darf man nie erziehen. Und die benennt sich zum Teil so blöd und so schlecht und so schrecklich, dass man verrückt wird und dass man dann schnell in die Erziehungshaltung kommt. Und würde sagen, das geht nicht und das geht nicht. Und sie kommen dann immer noch mal mit dem Symptom. Also in dem Sinn muss man sich mit der Borderline-Patientin, ich hatte ein paar, einer habe ich sogar mal eine Ohrfeige gegeben, weil sie meine KGs runtergerührt hat. Das war ganz spontan. mit Borderline-Patientinnen darf man sich nur auseinandersetzen, authentisch auseinandersetzen, bei sich bleiben, aber nicht erziehen.
Aber jetzt eine andere hat jetzt die schlägt wo nicht daheim zusammen. Die hat mir hier schon das Diplom am Boden geschmettert. Die hat vor der Weihnachtskrippe kaputt gemacht. Und dann kommt sie und wenn jetzt nicht das und das braucht, sie ist auch noch ein bisschen drogenabhängig. Wenn jetzt das und
viele kommt, sind auch, ja,
beide. Dann wirft sie mich vor den Zug. Und so, das geht mir eigentlich einfach im Hölzchen hin.
Die fährt mit allem auf, ja.
Genau. Und jetzt, der Matli hat er einfach mal gesagt, was ich gesagt habe. Und jetzt bringe ich mich um. Er hat gesagt, das ist mir gleich, der geht halt. Und dann ist sie wütend rausgestampft. Da hätte ich mich nicht dafür gehabt, muss ich sagen. Und zu ihm hätte sie nicht gehen wollen.
Borderline-Patientinnen.
Aber das macht mit Zeti, wenn sie das tut.
Am besten ist, man weiss, warum sie so tut. Und man probiert nicht in das hineinzukommen. Aber wenn es schon passiert ist, dann kann man eigentlich nur. Also, okay, die Krippen ist kaputt. Ich habe ja gerade reagiert und der Norwegen gehauen. Krippen ist schon kaputt. Dann könnte man eigentlich nur sagen, und jetzt? Was haben Sie mir wollen sagen mit dem? Also, dass man auf Kommunikation geht.
Ja, es ist etwa so gemacht. Er sagt, wenn ihr euch nicht anständig aufführt, braucht ihr nicht zu kommen. Heute wollt ihr euch nicht sehen. Aber es ist wahrscheinlich eben
falsch. Das ist erzieherisch, ja.
Ja, das ist
erzieherisch. Das ist erzieherisch. Also ich will sie ja ins Wort reinbringen und von dort her, okay, jetzt ist die Krippe kaputt, kostet schon so viel, aber jetzt wollte ich noch wissen, was sie mir mit dem wollen sagen. Sehen Sie, was ich meine? Man geht nochmal auf Kommunikation. Wenn sie sich schneiden, also Borderline-Patientinnen sagen zum Teil auch, sie müssen sich einen körperlichen Schmerz zufügen, damit sie sich wieder gespürt, also System Overload. Und der Schmerz im Kopf wird abgeleitet, indem man sich schneidet. Indem man etwas kaputt macht, tut man auch irgendetwas ableiten. Man kann sagen, und jetzt, was haben Sie mir damit sagen? Man kann sagen, das nächste Mal, wenn Sie etwas kaputt machen müssen, dann stelle ich Ihnen das zur Verfügung. Also man geht in die Interaktion, ohne sie abzubremsen. Und das wäre authentisch, aber es ist natürlich schwierig. Also Borderliner, die tun Psychiater auch an die Wand drücken. Und wenn man sagt Borderline-Diagnose, dann verrühren alle die Hände und sagen, die kann man nicht behandeln. Und zum Teil hat man auch gesagt, die kann man nicht behandeln. Das ist ja eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, die kann man nicht ändern. Ich sage, mal, man kann sie behandeln, aber man muss sich an die Regeln halten. Nur Interaktion, keine Erziehung. Man darf auch mal verrückt werden, das darf man auch. Das ist ja auch eine Interaktion. Aber also, sie darf nicht erzieherisch sein.
Also eigentlich ist ihre Schwinde eine extreme Interaktion.
Wie?
Ihre, wo sie den anderen eins gesagt haben, ist ja auch extrem authentisch in dem Moment.
Das ist authentisch, ja.
Ja,
ja.
Aber
das ist Erziehung.
Also, das ist Beziehung.
Nein,
ich habe meine KGs geschützt. Also als ihr gehst nicht an. Bang. Das ist authentisch. Das war nicht erzogen. Ja. Da habe ich einfach meine Krankengeschichte geschützt.
Also, jetzt zynisch gesagt, das ist zwar rechtlich nicht.
Ja, ja, ich hätte können belangt werden. Ja.
Aber würden Sie sagen, rein therapeutisch oder in der Situation wäre es, ist das.
Ja, wie ist das nicht weggegangen?
Ja, also, das ist weitergegangen. Also, die habe ich lange begleitet, ich habe ihre Mutter begleitet und so. Klar, die ist natürlich dann nicht mehr zu mir gekommen, aber die ist schlussendlich. Vorher hat sie alle Psychiatrien immer darunter ob sie gebracht, alle Sitzungen darunter ob sie gebracht. Die hat dann in einer eigenen Wohnung gewohnt mit der IVA-Rente und hat können selbstständig leben.
Nach der Orphige?
Ja, ja. Also nicht gerade dann, aber sie ist noch auf der Abteilung. Ja, ja. Okay. Ja. Und ist nicht mehr zu irgendeiner Therapie gegangen, hat noch irgendwie Medikamente für eine Apotheke ausgetragen. Also die hat an sich einen guten Weg gemacht.
Fürsorgerische Unterbringung und keine faziale Beschleunigung als
Therapeutin. Nein, ich habe natürlich vorher, ich bin mit ihr Rollschuh gefahren, ich bin in die Bade gegangen, ich habe mit ihr zu Mittag gegessen. Sie hat gesagt, ich müsste dann ihr Kind mal auf die Welt bringen, obwohl ich ja keine Gynäkologin bin und so weiter und so weiter. Also wir haben eine lange Geschichte gehabt. Ich habe einfach meine Krankengeschichte verteidigt. Sie ist nicht mehr zu einem Gespräch gekommen, das wäre natürlich richtiger gewesen. Und dann hätte ich mir gesagt, tut mir leid, dass ich in den Ohrfeigen gehauen habe, aber ich habe meine Krankengeschichte verteidigt und das ist mir wichtig. Also ich hätte müssen für mich anstehen. Sie war authentisch, ja. Die ist mir auch unter das Pult gekrochen, nicht rausgegangen, wenn ich jetzt weitermachen soll. Die hat mir die Antenne verbogen am Auto und so weiter. Die Streifen hat sie mir nicht aufgestochen.
Auf die Ohrfeigen oder einfach sonst schon?
Wie?
Auf die Ohrfeigen?
Nein, nein, vorne dran. Vorne dran. Steinli, wenn ich Sitzung hatte, sind immer Steinli ans Fenster geflogen. Sie hat alles gemacht, um einem zu stören und ablenken.
Spannendes Leben als Psychologe.
Ja, sicher. Ich will keinen anderen Beruf.
Jetzt eigentlich männliche Borderline-Patienten?
Wenige. Ich hatte einen, das war ein Pfarrersohn. Der ist sehr pazifistisch erzogen worden. Seine Eltern haben sich aber geschieden. Beide Theologen. Hat er nicht so gut vertreibt. Und der hat in einem System Overload, in einem emotionalen Ausbruch, hat er sich da so wie die Scheiden das machen, also aufgeschnitten. Und dann kann man sagen, ja, das ist Borderline. Also man sagt ja immer Borderline, wenn sie selbstverletzend sind. Bei Männern sagt man dann eher, also die werden eben eher delinquent. Oder dann da die narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Also gibt es effektiv dann nicht oder werden sie nicht diagnostiziert?
Es ist weniger eine männliche Aktion, es ist weniger männliches Verhalten. Es passt nicht zu ihren Hormonen. Mhm. Also die Frauen geben sich eher in eine Opferrolle. Sie können sich auch selbst verletzen, um ihre Gefühle abzuholen. Hingegen die Männer werden eher aggressiv. Oder wenn die so komische Sachen machen, dann tun sie eher, wie sagt man, querulieren. Also schreiben viele Briefe ans Bundesgericht und so. Die gehen in den Kampfmodus.
Aber die narzisstische Störung ist im Prinzip das gleiche wie die Borderline-Störung.
Narzissmus ist. Das ist eine schwierige Diagnose und ich gehe sowieso nicht mehr so viel auf all diese Diagnosen. Narzissmus heisst ja einfach, man wird in seiner Persönlichkeit gekränkt. Und Männer, die persönlich gekränkt werden, ihre Persönlichkeit, die werden eher aggressiv oder eben sie querulieren. Während Frauen sich eher verletzen oder halt dann so ein Drama inszenieren. Männer inszenieren ein bisschen andere Dramen.
Und das ist irgendwie sozial besser akzeptiert und dann geht es
ja.
Dann geht es in den Knast statt in die Psyche. So.
Der geht dann in den Knast. Okay. Ja, der geht dann in den Knast. Ja.
Das ist nicht so sozial. Ja.
Aber wenn man wenn man schaut, was vorne dran ist, bevor der da die aggressive Handlung gemacht hat, dann sieht man immer eine Verletzung. Und darum, wenn Ehekonflikte sind und die Männer gefährlich werden, muss ich immer schauen, was hat die Frau vorne dran gemacht. Wie hat sie ihn seelisch gekränkt? Und Frauen können gut sein, seelisch kränken mit Worten und solchen Sachen. Und dann muss man das anschauen. Und dann muss ich den Frauen sagen, solche Sachen nicht machen, dann wird es gefährlich für sie. Ja, aber. Und da geht es ja nicht um Recht. Also muss man schauen, dass man sich nicht dieser Gefahr aussetzt.
Schaffen sie immer?
Ja.
Als?
Jetzt gerade nicht. Nein, doch, jetzt schaffe ich.
Also in welchem Rahmen arbeiten Sie noch?
100%. Ich habe 100%. Zwei Praxen.
Krass.
Eine in Baden und eine in Zürich. Cool. Ja.
So wie Sie erzählen, macht Sie immer noch mega Spass.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte immer Psychiatrie machen. Ich bin nicht ein abverhalten Chirurg, das hätte ich nicht können. Sondern ich wollte immer Psychiatrie machen. Und mit dieser systemischen Ausbildung, die ich in Amerika gemacht habe, habe ich natürlich ganz ein anderes Handwerk zur Verfügung. Und das macht spannend.
Ich glaube, wenn Sie Psychiatrievorlesung gegeben hätten, dann hätte ich es vielleicht auch noch ein bisschen spannender gefunden.
Ja, ja, das hat man irgendwie. Ist sie schlecht in Zürich? Psychiatrievorlesung? Wer gibt sie?
Ich weiss das jetzt gerade nicht auswendig.
Verschiedene.
Es gibt auch zwei, drei, die ich mega gut gefunden habe.
Okay.
Aber ich habe nicht alle gut gefunden.
Okay. Vor Jahren habe ich eine Stufe eine Vorlesung geben, über Systemtherapie.
Oder ohne Störung. Der mit dem Film. Der ist super. Ja, ich
glaube, okay, schon gut. Wenn wir aufhören mit einem Witz, also ich bin mal mit dem Kieferchirurg, mit dem Seiler, unsere Kinder sind zusammen in der Schule, sind wir an ein Aperitif gegangen. Dann hat er sich lustig gemacht und hat gesagt, man sagt ja, Chirurgen, die können alles, aber wissen nichts. Mediziner, die wissen alles, aber können nichts. Psychiater, die können nichts und wissen nichts. Und dann habe ich gesagt, aber wir lernen täglich dazu. Und das ist es so.
Ja.
keine Familie ist gleich, kein Patient ist gleich, du musst immer wieder neu anfangen und man lernt immer mehr. Und je länger man natürlich auf diesem Gebiet arbeitet, umso mehr lernt man. Und das ist spannend.
No. Danke viel, viel, viel
mal. Gerne geschehen.
Hochspannend.